Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Runner's World Podcast Folge 135. Und tatsächlich ist es irgendwie schon Mitte Dezember. Das heißt, wir nähern uns Weihnachten und dem Jahreswechsel und somit auch einer Zeit, wo viele von euch vielleicht hoffentlich etwas mehr Zeit haben. Natürlich zum Laufen, aber vielleicht ja auch zum Lesen. Und Laufliteratur gibt es natürlich auch ganz viel. Mal ganz abgesehen vom Runner's World Magazin natürlich. Es geht um Laufbücher in dieser Podcast-Folge. In der Redaktion haben Kolleginnen und Kollegen Laufliteraturtipps für euch gesammelt und stellen sie in dieser Podcast-Folge vor. Vielleicht ja auch noch die eine oder andere Idee als Weihnachtsgeschenk oder eben für euch selbst. So oder so wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit den Buchempfehlungen. Ja, also die Aufnahme läuft, die Bühne ist dann damit frei für deine Buchempfehlung. Ich bin sehr gespannt, lieber Michael. Ich komme nicht umhin, den Titel des Buchs zu lesen, weil es so fett in Großbuchstaben auf dem Buch draufsteht. Der Titel ist Marathon, sehe ich das richtig?
Das liest du genau richtig auf dem Kopf lesend. Ja, das ist das Buch von Brigitte Haas-Gebhardt. Es heißt Marathon und der Untertitel ist Schlacht, Mythos, Lauf. Und genau darum geht es in diesem sehr kompakten Buch. Es hat lediglich 88 Seiten und gibt einen guten Abriss der Marathonlegende.
Okay, also was Historisches tatsächlich.
Es ist was Historisches und das finde ich so toll an dem Buch. Obwohl ich nicht besonders geschichtsinteressiert bin, habe ich das Buch wirklich so in einem Rutsch durchgelesen. Ich glaube, ich habe es vor 2 Jahren selbst zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Und das lasst euch nicht von dem Cover abschrecken. Das
ist Vielleicht kannst du es kurz beschreiben.
Gerne, das ist eine Skulptur nach griechischer Tradition. Also es wird ein extrem muskulöser Torso vorgestellt, der so im Dunkeln liegt. Und nicht ganz zu sehen ist, der lädt jetzt nicht unbedingt zum Kauf ein. Aber dann tatsächlich die eigentliche Geschichte an sich, weil die Autorin, offensichtlich auch eine sehr laufbegeisterte Frau, eine gute Mischung findet, nicht zu tief in die Historie einzutauchen und aber eben auch sehr gut abwägt, was denn so aus diesen ganzen Quellenangaben wohl stimmt. Also es ist eine Riesenlegende um diesen ersten Marathonlauf, der 470 vor Christus stattgefunden haben soll, als nämlich Pheidippides nach Athen zurückgelaufen ist, von Marathon auskommend, wo eine Schlacht stattgefunden hat, wo die Athener sich gegen das übermächtige persische Reich gewehrt haben und Pheidippides sollte dann die Botschaft zurück nach Athen bringen. Und ist dann angeblich, nachdem er die Nachricht verkündet hat, tot zusammengebrochen.
Ach, es ist aber auch eine tragische Geschichte.
Es ist eine sehr tragische Geschichte. Und um die geht es aber nicht vorrangig, sondern es geht wirklich so um das. Also die Autorin versucht herauszustellen aus diesen ganzen Quellen, aus dieser ganzen Heroisierung der Geschichte, was sich wirklich zugetragen hat. Und das macht sie ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich habe die Geschichte wirklich sehr gerne gelesen. Man erfährt zum Beispiel auch, in welchen Ausrüstungen die jeweiligen Heere gegeneinander gekämpft haben. Was dem ganzen Streit vorausgegangen ist, nämlich ein Athener Angriff auf eine Stadt, die im damaligen Persien lag. Und. Man erfährt natürlich dann auch, wie diese Sage dann quasi in die Neuzeit überführt wurde, wann dann der erste Marathon der Moderne gelaufen wurde und warum es dann letztendlich zu der Strecke von 42,195 Kilometern kam. Das erfährt man alles, wie gesagt, auf sehr kompaktem Raum. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch.
Sehr schön. Und wir verraten jetzt natürlich auch noch nicht alle Details, obwohl du gerade schon... Ja, also
Entschuldigung.
Nee. Also es sind ja jetzt schon noch Fragen offen. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall schon noch, das zu lesen. Aber lies uns doch vielleicht, ich sehe da so einen kleinen Post-it einer besonders
der ist sogar riesig.
Spannenden Stelle. Das heißt, du würdest uns vielleicht noch ein paar Zeilen daraus vorlesen,
ja, sehr
um
gerne.
Appetit zu machen.
Da geht es um den legendären Lauf. Dass ein Läufer die Siegesbotschaft nach Athen brachte, wird erstmals 550 Jahre nach der Schlacht von dem im ersten Jahrhundert nach Christus lebenden Schriftsteller Plutarch erwähnt. Der weist dabei darauf hin, dass er diese Info von einem anderen Schriftsteller hätte, der allerdings auch erst 150 Jahre nach der Schlacht gelebt und geschrieben hat. Ein klassisches Hörensagen also, was zu keiner Zeit besonders glaubwürdig ist. Bei Herodot, dem Schriftsteller, der zeitlich am nächsten an der Schlacht dran ist, findet sich kein einziges Wort von einem solchen Botenläufer. Das muss aber alles nicht bedeuten, dass es keinen solchen gegeben hat. Eher wahrscheinlich ist sogar, dass dieser Vorgang, die Heimatstadt über den Sieg benachrichtigen, für den antiken Menschen und Schriftsteller derart selbstverständlich war, dass er gar nicht extra erwähnt werden musste. Aufgrund der Gesamtsituation können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass nach der Schlacht möglichst bald eine Botschaft nach Athen übermittelt werden musste. Und das ist eben so spannend daran. Das war deshalb so selbstverständlich wohl für die Athener oder für die Zeitgenossen, weil sich diese Berufsgruppe des Berufsläufers entwickelt hatte. Dass man einfach komplexe Botschaften wie das, zum Beispiel darüber zu informieren, dass man Verluste erlitten hat, wie die Schlacht verlaufen ist, dass man das eben damals nicht anders transportieren konnte über Lichtsignale oder über andere Brieftauben oder whatever. Und dass dann natürlich auch die Gefahr bestand, dass es da Fake News gibt. Und deshalb hat man das dann wirklich einem Berufsläufer anvertraut, der das dann über, in dem Fall ja so rund 40 Kilometer transportiert hat.
Ja, spannend. Eine ganz andere Definition von Berufsläufer.
Ja. Ich glaube, da war nicht sehr viel Genuss dabei.
Vielleicht ein bisschen, doch.
Möglicherweise. Ja.
Ja, sehr schön. Klingt so, als könnte man sich da relativ einfach und unterhaltsam fundiertes Wissen aneignen.
Das stimmt.
Womit man dann vielleicht auch später ein bisschen angeben kann.
Das auf jeden Fall. Auf der Weihnachtsfeier mit anderen Läufern kann man da ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich weiß, wie das damals war. Ja.
So. Also wenn das nicht genug Argumente für das Buch waren, ich weiß es auch nicht. Ich werde es wohl lesen müssen.
Unbedingt. Ich lasse es gleich da.
Danke dir.
Gerne.
So, lieber Martin, du hast natürlich auch eigene Bücher geschrieben sogar, aber die sehe ich jetzt hier nicht in deinem kleinen Stapel.
Nein, natürlich nicht, weil das sind ja reine Trainingsbücher.
Und heute geht es uns mehr um die Unterhaltung.
Ja, definitiv. Also mich unterhält auch ein Trainingsbuch, definitiv. Lieb, dass du fragst. Aber nein, für mich geht es jetzt hier um Belletristik, um Schriftstellertum und davon bin ich so weit entfernt. Nee, tatsächlich nicht. Ich finde das Thema aber toll, weil ich merke, dass nach Phasen, oder ich bilde mir ein, dass nach Phasen, in denen das Buch so ein bisschen in Vergessenheit geraten schien, Dankeschön, ja, dass das wieder so ein Comeback feiert.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Hm?
Ich habe ja vier Söhne, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Und ich sehe bei denen jetzt wirklich vermehrt und häufig und immer öfter Bücher und viele Bücher, richtige Bücher. Und zwar aus Papier. Also nicht das Buch in irgendwie elektronisch gelesen, sondern echte Bücher, die mit sich rumschleppen, so wie ich das früher als Jugendlicher auch getan habe. Und das irgendwie freut es mich, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, das Lesevergnügen ist ja wahrscheinlich eines Buches elektronisch auch gegeben, aber ich finde so dieses Blättern.
Ja, genau, der Inhalt ist ja ziemlich sicher der gleiche, aber.
Ja, aber dieses Blättern in Buchseiten, ne, ist irgendwie für mich was Besonderes. Ja, unbedingt. Und natürlich, du warst ja diejenige, die dieses Thema vorgeschlagen hat, und da bin ich dir sehr dankbar. Und es gibt inzwischen viele gute Bücher rund ums Laufen, wo sich auch Schriftsteller eben mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber wenn wir so einen Podcast machen, dann müssen wir natürlich unbedingt, habe ich gedacht, Haruki Murakamis, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, vorstellen.
Weil das so der Klassiker der Laufbelletristik ist, würdest du sagen?
Nee, Klassiker würde ich nicht sagen, aber Murakami ist sicherlich einer der versiertesten, bekanntesten, berühmtesten Schriftsteller, die sich dezidiert in einem Buch dieses Themas angenommen haben. Und ich vermute fast, ohne dass ich es jetzt im Vorfeld gecheckt habe, dass es auch so eins der bestverkauften, meistverkauften Laufbücher ist, unabhängig von eben diesen Trainingsratgebern. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als das Buch rauskam, dass ich am Anfang so von dem Hype rund um dieses Buch so ein bisschen irritiert war, weil es im ersten Moment gar nicht unbedingt super spannend ist, das Buch. Also es erzählt keine besondere Geschichte, außer die Geschichte des Schriftstellers selbst, wie er zum Läufer geworden ist. Aber dann so, wenn man da so tiefer reingeht und auch jetzt noch mal in Vorbereitung, ich habe ja hier auf Papier mir was aufgeschrieben. Wenn man so in Vorbereitung, wo ich das jetzt nochmal gelesen habe, der sagt schon ein paar tolle Dinge, mit denen ich persönlich mich auch unheimlich identifiziere. Aber wenn ich vielleicht vorweg was zu ihm sagen darf,
ja, sehr gerne.
Nochmal, wie gesagt, dieses Buch ist das einzige von ihm, meines Erachtens, was sich rund ums Laufen dreht, weil Murakami selbst ein begeisterter Läufer geworden ist. Mhm. Er war jahrelang ein begeisterter Raucher, hat 60 Zigaretten, also ich zitiere jetzt ihn selbst nur. Es gab mal ein tolles Spiegel-Interview mit ihm, wo er eines der ganz wenigen Interviews mit ihm zu diesem Buch auch, wo er sehr offen Auskunft gegeben hat. Echt ein schönes Interview, das erinnere ich noch. Und da sagte er selbst, dass er 60 Zigaretten am Tag rauchte als 30-Jähriger. Schon so gelbliche Finger hatte und irgendwie die Lippen auch schon so ein bisschen das Rauchen zeigten. Und dann wusste er irgendwann so, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mein Leben verändern muss. Hat das Rauchen aufgehört und die Folge war eine vielen bekannte. Er wurde immer dicker. Und dann hat er während eines Baseballspiels, so sagt er selbst, irgendwann die Eingebung gehabt, ich muss jetzt auch Sport treiben und er wusste sofort, ihm liegt als nächstes das Laufen, weil es ein Einzelsport ist. Anders als das Baseball ist ein Teamsport. Er ist aber ein Einzelgänger.
Okay.
Genau, hat er sich dann für das Laufen entschieden und hat dann das als wirklich seinen Sport entdeckt und ist dann Marathons inzwischen auch viele gelaufen und auch einen, ich glaube, soweit ich mich erinnere, auch einen 100-Kilometer-Lauf sogar mal gelaufen. Okay. Nein, ganz sicher sogar. Stimmt, da fällt mir jetzt ein, der war sogar entscheidend, aber darauf gehe ich vielleicht dann nochmal später ein. Genau, wenn ich das Buch noch weiter. Soll ich einfach weiterlegen? Ich habe ja hier mir
drei Seiten voll geschrieben mit ganz vielen Notizen liegen hier jetzt gegenüber auf dem Tisch.
Ja, ich finde halt wichtig, dass er, wie ganz, ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, eben zu dem Sport erst so in einer, ja, ich nenne das jetzt mal, so in einer Midlife-Krise gefunden hat.
Ja.
Also soweit man da bei einem Mitte-30-Jährigen davon sprechen kann. Und dass er auch sehr schön in dem Buch beschreibt, wie schwer so die ersten Laufschritte waren und dass er sich da gar nicht leicht getan hat. Er war ja auch vor seiner Laufphase war er Barbesitzer, also er führte eine Bar in Tokio, ist ein Japaner, habe ich das überhaupt erwähnt?
Wir glaube ich noch gar nicht erwähnt.
Ist natürlich ein Japaner, lebt in Japan, ist dort auch geboren, aufgewachsen, war zwischendurch mal, und das merkt man auch so seinen Büchern an, in den USA, hatte da auch eine Gastprofessur 4 Jahre lang an Universitäten, an 2 verschiedenen Universitäten. Und seine Bücher drehen sich um Japan immer, aber man merkt, dass so die westliche Kultur da mit auch Einfluss genommen hat. Das merkt man schon so in seinen Texten. Und das hat damit zu tun, dass er eben auch durch die Welt gereist ist. Und seinen ersten Marathon ist er übrigens, fällt mir jetzt ein, auch nicht in Japan gelaufen, wobei die Japaner ja ein laufbegeistertes, sehr wahrscheinlich das laufbegeistertste Volk der Erde sind. Er ist den Klassiker gelaufen in Griechenland, von Marathon nach Athen, wobei er ist den nicht im Rahmen des Wettbewerbs, den es dort auch gibt, gelaufen, sondern er hat selbst diese Strecke gelaufen. Und er ist die, auch das erinnere ich noch, er ist die dann genau anders, also falsch rumgelaufen, von Athen nach Marathon, weil er nicht in den Verkehr, so beschrieb er das, reinlaufen wollte morgens, sondern aus dem Verkehr der Stadt nach Marathon. Marathon ist ein kleines Örtchen ja nur, 40 Kilometer vor Athen rauslaufen wollte.
Wird es auch in diesem Buch beschrieben, alles?
Also um letztens so weiß ich gar nicht mehr mit dem ersten Marathon wird darin, jetzt erwischte mich auf dem falschen Bein. Nee, ich glaube darin nicht beschrieben. Ich also weiß aber, dass dem so ist.
Okay, also auch spannend. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen drauf raus, ist es sozusagen autobiografisch, das Buch jetzt? Und absolut. Er erzählt seine Laufgeschichte.
Nein, also das ist absolut autobiografisch. In Japan gilt das als seine Autobiografie auch. Aha, und okay. Bei uns ist das dann mehr zu einem Laufbuch verkommen. weil das so special interest ist. Das ist seine Autobiografie.
Okay.
Aber erzählt er eben sein Werden zum Schriftsteller und vom Schriftsteller zum Läufer und was das Laufen eben auch für sein schriftstellerisches Tun so alles oder wie sehr das darauf eingewirkt hat.
Ne? Okay. Du merkst, ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Deswegen stelle ich solche Fragen.
Ja, dann solltest du es vielleicht jetzt unser Gespräch zum Anlass nehmen, es mal zu lesen.
Absolut.
Aber es ist nicht die Geschichte an sich, die so spannend ist, sondern es sind für mich viele, viele der Aussagen über das Laufen, die uns als Laufjournalistin eben besonders dann interessieren. Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben. Vielleicht kann ich die mich so mitgenommen haben.
Ja, genau danach hätte ich dich jetzt gefragt, natürlich.
Ja, also ich zitiere, beim Langstreckenlauf ist der Gegner nur man selbst. Sich selbst immer wieder bis an die Grenzen zu verausgaben, ist der Extrakt des Laufens. Laufen ist schmerzhaft, aber ich kann diese Schmerzen immer wieder anpassen und auf sie aufpassen. Das kenne ich. Das finde ich toll. Genau, ich habe mir hier notiert, seine Marathon-Bestzeit ist 3 Stunden 27, die ist in New York gelaufen, 91. Genau, und ja, doch, hier, also 100 Kilometer, 11 Stunden 42. Da war es allerdings so, da kann ich mich sehr gut erinnern, dem widmet er auch eine Passage in dem Buch oder ein Kapitel in dem Buch, dass er sich nach dem 100-Kilometer-Lauf oder beim 100-Kilometer-Lauf schon total gelangweilt hat. Also das war ihm zu viel des Laufens. Und danach hat er erstmal eine Phase eingelegt, in der er nicht mehr gelaufen ist.
Gar nicht
mehr. Ja, also das war ihm too much. Aber ich zitiere noch so ein bisschen, bevor ich vielleicht auch Stellen vorlesen darf. Wenn ich laufe, und das kenne ich so gut, wirklich, wenn ich laufe, leert sich mein Geist. Die Gedanken, die sich mir beim Laufen aufdrängen, sind wie leichte Windstöße. Sie treten plötzlich auf und sie verschwinden wieder. Das finde ich herrlich. Das geht mir auch so. Ich propagiere ja immer dieses Laufen in der Mittagspause. Mhm. Und früher habe ich da immer gesagt, dass ist für uns in der Redaktion auch irgendwie ein gesellschaftliches Ding. Das stimmt aber gar nicht mehr. Wir laufen gar nicht mehr zusammen. Sondern jeder läuft so für sich alleine. Und ich speziell muss auch sagen, ich treibe das gemeinsame Laufen auch gar nicht mehr, weil ich es einfach liebe, alleine zu laufen. Und ich liebe es, dass das die Stunde am Tag ist, wo genau das, ich nehme jetzt einfach seine Worte, wo sich mein Hirn entleert. Ich im Idealfall an gar nichts denke, ich habe es schon oft genug auch im Podcast ja erwähnt, an gar nichts denke, zurückkomme, gar nicht weiß, wo ich gelaufen bin. Ja gut, ich laufe immer dieselbe Runde, von daher droht da keine Gefahr, dass ich mich verlaufe.
Ja, genau, das ist ja auch wichtig.
Ja, aber dieses totale Entleeren, das finde ich auch einzigartig in Zeiten, in denen man so total beansprucht ist, in Zeiten, wo einen so viele auch Scheißnachrichten jeden Tag erreichen, dann so eine Stunde zu haben, wo man nur bei sich ist, finde ich grandios.
Und weil man dazu dann auch nicht noch mit dem Podcast auf den Ohren laufen darf, wo man dann wieder diese Nachrichten hört.
Oh je, jetzt rede ich gegen unseren eigenen
Podcast. Also naja, in unserem Podcast gibt es ja nun keine schlechten Nachrichten, aber machen ja auch viele Nachrichten-Podcasts hören beim Laufen oder überhaupt irgendwas hören. Also
ja, ich bin da total gespalten. Also ich selbst höre ja nie irgendwas beim Laufen, aber ich finde es gar nicht schlecht, was zu laufen. Ich jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber finde ich wichtig. Ich treffe viele Leute, die durch Musik zum Beispiel sehr, sehr motiviert werden beim Laufen. Und ich finde, unter dem Laufen sind aus vielerlei physiologischen Gründen sind die Sinne geschärft, ist man besonders aufnahmefähig. Und wenn man dann da auch irgendwie einen Podcast oder sowas hört, dann nimmt man den, glaube ich, auch noch mal ganz besonders wahr. Finde ich gut. Ich glaube, es muss so eine gute Mischung ist, glaube ich, das Richtige.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das total gut und sinnvoll sein kann, aber dieses so Gedanken schweifen lassen, das geht mir so, das habe ich immer nur, wenn ich wirklich dann auch mit nichts losgehe und keine Uhr und keine Musik und kein gar nichts. Aber das war jetzt, genau, wir schweifen ab. Ja. Zurück zu dem schönen Buch.
Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, es bringt halt über das Laufen hinaus, bringt es auch so sehr gut auf den Punkt, das, was das Laufen über so die klassische Herz-Kreislauf-Tätigkeit, also das, was man Training nennt oder so, hinaus bewirken kann. Ne? Und das erfährt eben Murakami ganz besonders als jemand, der am Tag, wenn er ein Buch schreibt, denn der schreibt ja viele Bücher, wenn man kreativ sein muss. Und sein normales Prozedere ist, so wie er sagt, morgens schreibt er 4 Stunden und dann geht er 10 Kilometer laufen. Und das macht er nahezu täglich, oder das macht er eigentlich täglich. Und was ich mir noch so aufgeschrieben habe, je stärker meine Muskeln wurden, desto klarer wurde auch mein Geist. Künstlerisches Arbeiten ist grundsätzlich ungesund. Zum Ausgleich sollten Künstler gesund leben, also laufen. Ja, ein Appell an alle Künstler. Ja, in dem Spiegel-Interview, das habe ich mir ein Leben lang gemerkt. Ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig, aber ich bin mir ziemlich sicher. Da war somit die letzte Frage in diesem Interview. Die Frage, was mal auf seinem Grabstein stehen sollte. Und da hat er die tolle Antwort gegeben, er soll draufstehen. Zumindest ist er nie gegangen. Keine Ahnung. Also, ob wir jetzt hier, nein, das finde ich auch gut. Das könnte ich auch auf meinen Grabstein schreiben lassen. Ja, also sehr beeindruckend. Wie gesagt, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, man muss die richtige Einstellung dazu haben und so im ersten Moment ist es nicht irgendwie spannend, aber ich finde, wenn man sich die Zeit nimmt und dann auch nach Sätzen Gedanken schweifen lässt, wie man das idealerweise beim Lesen so mal tun sollte, dann ist das wahnsinnig,
also eher so was Philosophisches.
Ja, genau. Bringt einen das weiter, so würde ich das sagen. Darf ich da auch Stellen noch vorlesen?
Sehr gerne.
Haben wir keine Zeit?
Wir haben Zeit.
Doch. Ich muss ja nicht alle hier vorlesen. Genau, das geht so ein bisschen auf das, was ich schon erzählt habe. Eine Stelle fiel mir sofort in die Hand, wo ich gesagt habe, die möchte ich vorlesen. Häufig werde ich gefragt, woran ich beim Laufen denke. Meist haben die Menschen, die diese Frage stellen, selbst keine Erfahrung im Langstreckenlauf. Jedes Mal denke ich angestrengt darüber nach. Was denke ich denn eigentlich so, wenn ich laufe? Ehrlich gesagt, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. An kalten Tagen denke ich ein bisschen an die Kälte und an heißen Tagen an die Hitze. Wenn ich traurig bin, denke ich an die Traurigkeit und wenn ich froh bin, an die Freude. Oder es kommen mir, ich schrieb es schon, irgendwelche belanglosen Erinnerungen an früher. Hin und wieder, ganz selten, taucht eine Idee für einen Roman in meinem Kopf auf. Ganz selten. Doch abgesehen davon denke ich wirklich so gut wie, und jetzt kursiv geschrieben, nichts. Wenn ich laufe, laufe ich einfach. Normalerweise in einer Leere. Oder vielleicht sollte ich es lieber umgekehrt ausdrücken. Ich laufe, um Leere zu erlangen. Aber natürlich schlüpft stets der ein oder andere Gedanke in diese Leere. Klar, denn in den Herzen der Menschen kann es keine wahre Leere geben. Der menschliche Geist ist nicht stark genug, um ein echtes Vakuum zu halten und auch nicht so konsequent. Ich sage nur, dass die Gedanken, die beim Laufen in mein Bewusstsein dringen, dieser Leere untergeordnet sind. Sie haben keinen Inhalt, sie tauchen auf und umkreisen die Leere wie eine Achse. Die Gedanken, die mir beim Laufen durch den Kopf gehen, sind wie die Wolken am Himmel. Wolken in verschiedenen Formen und Größen. Sie kommen und ziehen vorüber. Der Himmel jedoch bleibt immer derselbe. Die Wolken sind nicht mehr als Gäste auf der Durchreise. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Und nur der Himmel bleibt zurück. Er existiert und existiert zugleich nicht. Er hat Substanz und ist zugleich substanzlos. Wir können nicht mehr tun, als die Existenz dieses grenzenlosen Raumes zu akzeptieren und in uns aufzunehmen. Ist doch schön, das beschreibt.
Es ist tatsächlich sehr poetisch.
Ja. Mhm. Ja. Die Übersetzung ist vom Japanischen ins Deutsche, das ist mir öfters aufgefallen, ist nicht von einer Läuferin, einem Läufer. Aber das finde ich in dem Fall sehr gelungen.
Ja. Woran erkennst du das?
Ich glaube, Langstreckenlauf würden wir zum Beispiel nicht sagen, sondern wir würden immer das Laufen nehmen. Das Laufen steht für mich synonym für das lange Laufen. Aber
ja.
Ich würde gerne noch eine Stelle. Oder? Ist das zu lang?
Du
bist die Chefin von dem Podcast.
Ja, im schlimmsten Fall wird es geschnitten, ne?
Aber stimmt.
Also ich glaube, wir sollten dann den Leuten da draußen noch ein bisschen vom Buch übrig lassen, damit man es auch selbst lesen kann. Aber ich sehe das jetzt noch nicht in Gefahr. Ich glaube, eine Stelle können wir ruhig noch.
Ja, die zweite Stelle geht darauf, man referiert ja da auf sich selbst und es geht ja um unsere Vorschläge auch für Laufliteratur. Deswegen darf man sich dann selbst auch jetzt als derjenige, der das Buch bespricht, glaube ich, minimal in den Mittelpunkt stellen. Mich bewegt seit Jahrzehnten. Früher habe ich immer versucht, jeden zur Läuferin, zum Läufer zu machen. Mhm. Und versucht auch klar zu machen, ohne Laufen verpasst du ganz viel in deinem Leben. Inzwischen bin ich da anders. Ich glaube, dass es Sinn macht, etwas für seine Gesundheit zu tun, aber es muss nicht das Laufen sein. Und bin so ein bisschen von dem ganz Missionarischen bin ich weg.
Du meinst, man kann auch einen anderen Sport.
Es ist eine schwere Erkenntnis. Aber ich muss nicht mehr jeden jetzt zum Laufen vergewaltigen. Auch wenn ich der Meinung bin, dazu haben wir eigentlich mal zwei Beine bekommen. Aber macht nichts, genau. Und auf die Stelle stieß ich jetzt beim Zweitlesen nochmal und war da sehr bei mir selbst. Ich lese vor, manche Leute sind beeindruckt, wenn ich erzähle, dass ich jeden Tag laufe. Sie müssen ja einen starken Willen haben. Natürlich freut mich dieses Lob. Es ist jedenfalls besser, als verspottet zu werden. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass man einzig durch Willenskraft alles erreichen kann. So einfach geht es nicht zu auf der Welt. Offen gesagt habe ich sogar den Verdacht, dass zwischen meinem täglichen Lauftraining und meiner starken oder schwachen Willenskraft nur ein geringer Zusammenhang besteht, wenn überhaupt einer. Dass ich jetzt seit über 20 Jahren laufe, liegt letztlich nur daran, dass diese Art von Bewegung zu mir passt oder zumindest keine große Qual für mich bedeutet. Es ist eine typische Eigenschaft des Menschen, Dinge, die ihm gefallen, fortzusetzen und mit solchen, die ihm nicht behagen, aufzuhören. Die Willenskraft spielt dabei kaum eine Rolle. Ganz gleich, wie willensstark jemand ist und wie sehr er Niederlagen verabscheut, er wird bei keinem Tun lange durchhalten können, wenn es ihm von Grund auf zuwider ist. Und selbst wenn er es könnte, wäre es nicht gut für ihn. Mhm. Genau, dann geht der, ich will es aber nicht überstoppen, dann geht der nächste Absatz weiter. Darum empfehle ich Freunden nie ebenfalls zu laufen und so weiter und so weiter. Also wirklich, wer sich mit dem Laufen auseinandersetzt, für den ist das ein lustiges, ein unterhaltsames, spannendes Buch.
Ja, das fand ich jetzt auch schon sehr weise zuletzt. Da könnte man jetzt auch wieder anknüpfen und diskutieren. Aber ja, vielleicht empfehlen wir dann an der Stelle, oder du vor allem, denn ich habe es ja nicht gelesen, das Buch zu lesen.
Genau, es ist bei Dumont verlegt und boah.
Aus welchem Jahr ist das eigentlich? Das gibt es schon eine Weile, glaube ich.
Die Erstauflage ist von, muss ich jetzt mal gucken, Originalausgabe 2007, genau. Mhm. Erste Auflage, deutsche Ausgabe 2008.
Okay.
Dumont, Buchverlag, genau, Haruki Murakami.
Danke für deine Empfehlung, jawohl, lieber Vati. Ich starte jetzt die Aufnahme einfach auch schon mal und sage, dass Urs Weber jetzt hier bei mir im Studio sitzt, der sich ebenfalls hervorragend vorbereitet hat und ganz viele Zettel mit Notizen mitgebracht hat zu seinem Lieblingslaufbuch oder zumindest einer starken Empfehlung für ein Laufbuch. Ich bin gespannt. Mikro frei, lieber Urs.
Ja, vielen Dank, Ela. Zunächst, ich fand die Idee super gut. im ersten und im zweiten fand ich sie dann, dachte ich, oh, welches Buch nehme ich denn jetzt? Weil du sagtest so schön irgendwie, welches Lieblingslaufbuch. Ich habe keins, also weil ich lasse mich immer wieder gerne begeistern von irgendwelchen Büchern und manchmal ist es ja auch so stimmungsabhängig. Mhm. Ne? Aber tatsächlich habe ich jetzt auf ein Buch zurückgegriffen oder auch gerade dran gedacht, als du das so sagtest, welche Bücher fallen euch denn ein? Und eines von denen, an die ich da dachte, war tatsächlich eins, das gibt's seit 2021, das Buch. Mhm. Das ist geschrieben von Florian Jäger und heißt Im Rhythmus des Laufens. Im Untertitel heißt es Eine Entdeckungsreise an die Grenzen des Alltags.
Okay.
Und also das Buch ist also nicht ganz neu, aber wir haben ja auch gesagt, wir stellen jetzt hier nicht nur neue Bücher vor, sondern auch so Bücher, die uns einfach irgendwie
querbeet alles
begleitet haben. Ja. Sonst wie, ich glaube, Murakami hat man schon, ne? Oder
ja, das hat Martin eben vorgestellt. Ja,
genau. Absolut. Wäre für mich auch so unter den 5 Büchern, die mir zuerst einfallen würden, sind da auch welche. Übrigens, aber jetzt ohne da vom Thema abzuschweifen, im angelsächsischen Raum, also bei den Amerikanern und bei den Neuseeländern und Australiern, da gibt es auch extrem viele Titel. Also auch viele, die gar nicht übersetzt sind.
Okay, das wäre jetzt gerade die Frage. Das heißt, es lohnt sich auch, sich generell mal im englischsprachigen Markt umzugucken, weil wir hier gar nicht alles verfügbar haben.
Ja, weil tatsächlich auch bei den Amerikanern gibt es ich sage das im positivsten Sinne des Wortes, so viele Running-Nerds, also wirklich Lauf-Nerds und auch so Schriftsteller-Nerds, ne? Also die wirklich sich über das Laufen Gedanken gemacht haben, auch historisch schon und so. Ne? Und was einfach auch zeigt, ist, dass die Leichtathletik und das Laufen da eine sehr große und alte Disziplin ist und eine lange Historie hat. Ne? Also Alan Silitude, The Loneliness of the Long Distance Runner, das ist 80 Jahre altes Buch, ne? 70. Also das sind so Titel, zeigen einfach, wie viel Geschichte da schon ist, so in so unserem vermeintlich jungen Laufsport. Und der Titel, den ich hier heute hatte, ist, der passt so ein bisschen auch so ein von Florian Jäger im Rhythmus des Laufens, so ein bisschen die Jahreszeit jetzt auch. Ist so ein Buch, das er stark autobiografisch geschrieben hat und erzählt da so seine Geschichte, wie er zum Laufen kam und dann so, wie es so ganz vielen von den Läuferinnen und Läufern auch geht, wie sie dazu gekommen sind und so ein Erweckungserlebnis hatten, wo sie zum Laufen gekommen sind und dann so richtig angefressen sind. Ne? Und der Florian Jäger ist schreibt über seine Selbsterkundung durchs Laufen. Man muss dazu wissen, er hat Psychologie studiert und in Sozialpsychologie auch promoviert und arbeitet auch als psychologischer Berater in Berlin und hat in den letzten 5 Jahren, also auch an Ultraläufen teilgenommen, am 100 Kilometer Ultra Traillauf an der Zugspitze hat er mitgemacht, wurde also auch schon tolle Zeiten gelaufen, wurde mal Dritter beim München Marathon und so, also so ein wirklich so ein richtig angefressener Läufer, aber schreibt eben auch so mit seinen psychologischen Kenntnissen über das Laufen und deswegen auch dieser Titel über den Rhythmus des Laufens, da steckt also viel drin, ne? Also er schreibt davon, von Orten, von Menschen, die er getroffen hat auf seinen Reisen, also auf denen er auch gelaufen ist. Er erzählt da vom Trainieren, von Erlebnissen und so Gefühlen, die er dabei gehabt hat. Und das macht eben seine Person interessant, aber vor allen Dingen auch das Laufen. Und deswegen mag ich das Buch so von der ganzen Stimmung her. Wobei ich auch sagen muss, es ist gar kein geniales Buch. Also,
wie meinst du das denn?
Also ich könnte jetzt mit Reich Ranitzky sagen, das ist kein gutes Buch. Nein, das ist sicherlich nicht genial geschrieben. Also Florian Jäger ist ein sehr guter Läufer, ein sehr guter Psychologe, aber sicherlich kein sehr guter Schreiber. Aber das Buch gefällt mir trotzdem, weil dieses Gefühl, was er ausdrückt über das Laufen und diese Schwingung, dieser Rhythmus des Laufens, wie der Titel sagt, was damit schwingt, das nehme ich auf und kenne mich total wieder. Ich habe mal hier ein paar Zeilen hier mitgebracht aus einem Kapitel aus dem Buch Tradition im Bratwurstdunst heißt das Kapitel. Das handelt also über den Thüringer Wald und die ja, wer schon länger in der Laufszene ist, wird sofort wissen, worum es geht. Beziehungsweise es wird auch gleich in den ersten Worten deutlich. Da geht es nämlich so: Rennsteig, Rennsteig, Rennsteig. Ich sitze im verwaisten Regionalexpress, drücke mir die Nase an der Scheibe platt, während ich die Silben wie magische Worte vor mich hauche. Beim Rennen sauge ich die Luft tief ein, beim Steig lasse ich sie langsam fahren. Ein dunstig-milchiger Nebel beschlägt die Scheibe. Meine Pupillen ziehen mit den Landschaften hinter dem Fenster mit. Im gleichförmigen Rhythmus eines Diaprojektors suchen sie da draußen Fixpunkte, um sich an ihnen Stück für Stück vorzuhangeln. Zarte, dunkel bewaldete Schluchten tauchen auf, alles dicht vor den Augen verschwimmend, erst die ferneren Bäume nehmen plastisch Figur an. Rennsteig. Da, irgendwo vor mir liegt er, verborgen im Dicht des Thüringer Waldes. So, und natürlich geht es um den Rennsteiglauf, von dem erzählt Florian Jäger, und Der hat eine Geschichte zu dem Rennsteiglauf, weil sein Vater auch schon dort gestartet ist, dort gelaufen ist. Und was er so in lebendiger Erinnerung hat. Und deswegen ist das auch für ihn jetzt so symbolisch, dort wieder hinzufahren. Natürlich mit der Bahn dorthin zu fahren. Und das waren jetzt also nur so 5, 6 Sätze hier raus. Aber das Kapitel liest sich dann wirklich sehr, sehr rhythmisch und entspricht dem Titel Im Rhythmus des Laufens. Und deswegen mag ich das Buch so sehr, weil diese Schwingung, gerade wenn man so zu traditionellen Laufereignissen auch fährt, die man selbst vielleicht schon mehrfach mitgemacht hat oder von anderen auch kennt, da finde ich mich total wieder in solchen Zeilen. Deswegen mag ich dieses Buch so sehr.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für die Empfehlung.
Sehr gerne.
Liebe Hanna, welches Buch hast du mitgebracht als Empfehlung?
Meine Empfehlung ist das Buch Eat and Run von Scott Jurek in Zusammenarbeit mit Steve Friedman. Es hat noch den etwas sperrigen Untertitel Mein ungewöhnlicher Weg als veganer Ultramarathonläufer an die Weltspitze. Schon irgendwie, ja.
Es beantwortet schon ein bisschen die Frage, wer sind denn die Autoren oder wer ist der Autor?
Genau,
ein veganer Ultraläufer.
Erklärt eigentlich wirklich schon gut, worum es in dem Buch geht. Und zwar ist es quasi der Lebensweg von Scott Jurek. Also Scott Jurek ist Hauptautor und vielleicht sagt der Name auf dem einen oder anderen was, denn Scott Jurek ist natürlich absoluter Star der Laufszene, der Ultralaufszene im Speziellen, und er hat zwar schon seine aktive Läuferkarriere an den Nagel gehängt, hat aber in seiner Erfolgsliste ganz schön beeindruckende Sachen, deswegen kennen ihn, glaube ich, bestimmt noch so einige. Zum Beispiel beeindruckende 7 aufeinanderfolgende Siege beim Western States 100, also der wahrscheinlich bekannteste, berühmteste Ultralauf über 100 Meilen in den Vereinigten Staaten.
Ist auf jeden Fall in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gefallen.
Genau, man kennt es vielleicht, und auch ohne es gelaufen zu sein, weiß man vielleicht, dass das eine ganz schöne Wahnsinnsdistanz ist. Aber auch noch andere Folge hat Scott Jurek zu verzeichnen. Zum Beispiel 2 Siege beim Badwater Ultramarathon. Genau, also super erfolgreicher Ultraläufer gewesen. Und in dem Buch Eat and Run hört man, es geht nicht nur ums Laufen. Und zwar verbindet er in dem Buch seine Lebens- und Laufgeschichte mit seinen Erfahrungen als veganer Ultraathlet. Und ich finde, in diesem Buch gelingt ihm diese Mischung sehr, sehr gut, dass es irgendwie um genau diese Aspekte der veganen Ernährung geht und wie sich das mit so einem Leistungssport und diesen Umfängen, die ja im Training und in den Wettkämpfen gelaufen ist, wie sich das vereinbaren lässt, und eben auch einfach seine Lebensgeschichte, die, wie ich finde, sehr beeindruckend und irgendwie ein bisschen anders ist als die von vielen anderen Läuferinnen und Läufern.
Okay, kannst du das vielleicht an so 1, 2 Stichpunkten illustrieren?
Genau, also was ich super beeindruckend fand, ist, dass Scott Jurek super spät angefangen hat eigentlich zu laufen. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie mit 10 schon auf der Tatanbahn seine Runden gedreht hat und dann irgendwie ja schon viele Zeichen darauf hingedeutet haben, dass er mal so erfolgreich sein wird. Eigentlich war er als jüngeres Kind sogar total unsportlich, hat irgendwie jetzt gar nicht so großartig viel Sport gemacht, war aber immer sehr naturverbunden, aufgewachsen in Minnesota, glaube ich. In einer sehr ländlichen Region des Nordwestens auf jeden Fall. und hat dann irgendwann angefangen mit Nordic Skiing und anderen Sportarten, die aber überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun hatten eigentlich.
Okay.
Und hat sich dann sehr, sehr spät in das Traillaufen verliebt und hatte da aber nie besondere Förderung, besondere Leute, die ihn jetzt da auf den Trail gepusht hatten oder die ihm da beim Laufen den Weg gewiesen hätten, ist dann mit einem guten Freund immer längere Distanzen gelaufen und so diese, kann man es dran Transformation nennen, oder diese Entwicklung vom Gelegenheitsläufer, ach, man hält sich mal ein bisschen fit zu so einer beeindruckenden Karriere, ist auf jeden Fall super spannend. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt an dem Buch, dass es, wenn es um diese vegane Ernährung geht, überhaupt keinen erhobenen Zeigefinger hat, sondern einfach nur erklärt, wie man es schafft, mit rein pflanzlicher Ernährung eben die notwendige Energie zu sich zu nehmen und Proteine und was man eben alles braucht als Leistungssportler, genau, um diese Distanzen zu laufen, um da erfolgreich zu sein. Und es gibt in diesem Buch immer Kapitel, in denen er erzählt, sehr anschaulich erzählt, sehr schöne Sprache, die dann irgendwie sehr gut mitnimmt, wie ich finde. Und zwischen den Kapiteln gibt es dann einfach auch noch vegane Rezepte, die man ausprobieren kann, aber nicht muss. Und wie gesagt, ich finde, in diesem Buch hat man zu keiner Stelle das Gefühl, dass da irgendwie ein erhobener Zeigefinger zwischen den Zeilen mitschwingt. Ich zum Beispiel selber ernähre mich auch gar nicht vegan und fand das aber trotzdem spannend, darüber zu lesen, wie man das als Leistungssportler eben genau vereinbart. Und die Rezepte, ich muss sagen, ich habe noch keins davon ausprobiert, aber sie klingen alle sehr lecker. Also wenn man da irgendwie auch noch interessiert ist, lohnt sich das, glaube ich, schon, das mal auszuprobieren. Das eine oder andere sind auf jeden Fall exotische Sachen auch
mit dabei. Es klingt auf jeden Fall so ein bisschen wie ein 2-in-1-Buch oder ein Crossover aus erzählerischem und einem Ratgeber in gewisser Weise. Und mit den Rezepten hat man dann ja wirklich nochmal was ganz Konkretes an der Hand.
Genau, also es ist eine ungewöhnliche Mischung, funktioniert aber, wie ich finde, sehr gut und lohnt sich auf jeden Fall auch als Nicht-Veganer oder Veganerin das zu lesen.
Und das gibt es auf Deutsch und Englisch?
Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch, genau. Ich habe es jetzt in beiden Sprachen gefunden und genau.
Ja, fantastisch. Eine gute Empfehlung.
Genau, Empfehlung meinerseits. Und wenn man sich dann irgendwie auch noch fürs Kochen interessiert und da mal was ausprobieren möchte, kann man zum Beispiel lernen, wie man, glaube ich, seine eigene pflanzliche Milch zu Hause herstellen kann.
Oh, das klingt schon fortgeschritten.
Schon, aber ist textlich gar nicht so kompliziert. Aber ausprobiert habe ich es auch noch nicht.
Vielleicht ein Projekt, Hanna.
Über die Weihnachtstage, genau.
Gut, vielen Dank dir.
Gerne.
Lieber Henning, welche Buchempfehlung hast du denn mitgebracht?
Ich habe ein Buch mit, was völlig absurd ist, tatsächlich. Beziehungsweise der Mensch, um den es dort geht, ist sehr extrem, beziehungsweise war sehr extrem. Das Buch heißt In Search of Al Howie und ist von Jared Beasley, so ist der, heißt der Autor. Und Al Howie ist eben die Person, um die es geht, ist ein kanadischer Langstreckenläufer, der inzwischen verstorben ist, aber so in den 80er, 90er Jahren wirklich absurde Laufrekorde aufgestellt hat und ein völlig extremes Leben geführt hat. Also extrem sagt man ja gerne, aber in dem Fall war es wirklich extrem in jeglicher Hinsicht. Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das Buch gelesen habe, deswegen kann ich mich nicht an alles erinnern. Und ich habe es jetzt auch nicht für diese Aufnahme nochmal gelesen.
Aber du kannst dich daran erinnern, dass du es extrem gut fandest?
Ja, ich fand es extrem gut. An dieser Stelle muss erwähnt sein, es ist auf Englisch und ich glaube, es gibt es bislang auch nur auf Englisch. Aber es ist jetzt nicht schwierig geschrieben, würde ich sagen. Mhm. Also man kann es auch lesen, wenn man jetzt nicht unbedingt englischer Muttersprachler ist. Aber es ist, der Typ ist einfach krass. Also der ist halt,
also erzähl doch mal, was hat er denn so gemacht?
Der ist halt nicht so einfach 100 Kilometer Rennen gelaufen oder 100 Meilen Rennen, was man ja heute schon als extrem erachtet, sondern der ist quer durch Kanada beispielsweise gelaufen. Oder hat an 24-Stunden-Rennen teilgenommen und weil er sich, weil er sehr arm war und eine Drogensucht und ein Alkoholproblem hatte, nicht die Fahrkarte beispielsweise für einen Zug oder einen Bus leisten konnte, um zum Rennen zu kommen, ist er einfach 1000 Kilometer dorthin gelaufen, hat dann das Rennen bestritten, hat das Rennen gewonnen und ist wieder zurückgelaufen. So ist der Typ drauf gewesen.
Das ist schon ziemlich krass.
Ja, und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, ich weiß gar nicht, sollen wir die Bücher halt so richtig beschreiben?
Naja, also ich glaube, so ein bisschen was ist schon gut, wenn man das sagt, denn sonst wüsste man ja nicht, worum es geht. Aber vielleicht noch so ein bisschen übrig lassen, damit man das Buch auch noch liest und überrascht wird. Es ist ein schmaler Grat. Ich verstehe die Herausforderung.
Also dann ist es ja gut, dass ich mich selten an Dinge erinnern kann, die länger als eine Woche zurückliegen. Und in dem Fall liegt es schon ein paar Jahre zurück, dass ich das Buch gelesen habe.
Deswegen, ich bin froh, dass du dich an diese Aufnahme erinnert hast
und
erschienen bist.
Mit Verspätung. Ich musste daran erinnert werden. Nein, es ist wirklich krass. Also dieses Buch, natürlich sind mir nicht alle Sachen in Erinnerung geblieben und ich würde es jetzt tatsächlich auch gerne nochmal lesen. Und das ist das Gute, wenn man so Lücken im Gedächtnis hat wie ich. Man kann Dinge 2, 3, 4 Mal lesen und ist immer wieder überrascht.
Ja, super.
Also ich habe wirklich schon mal ein Buch irgendwie halb gelesen und dachte, irgendwie kommt es hier bekannt vor, bis mir einfiel, ja stimmt, du hast es schon mal gelesen. Genau. Also das ist ganz gut. Da braucht man sich gar nicht so viele Bücher zu kaufen. Man liest einfach die Bücher, die man hat, nochmal.
Irre,
und
total
wird wieder überrascht. Also ich glaube, es gibt den Grundton schon ganz gut wieder. Also diese Geschichte, der läuft hunderte Kilometer zu einem Rennen, schläft auf der Straße.
Weil er kein Geld für eine Unterkunft hat.
Genau, weil er kein Geld für die Unterkunft hat. Kommt dann irgendwann da an und eigentlich müsste man sagen, der Typ ist jetzt durch, körperlich. Läuft dieses 24-Stunden-Rennen, gewinnt das, der hat Weltrekorde aufgestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass er an irgendwelchen kleinen Laufveranstaltungen teilgenommen hat und die gewonnen hat, sondern der Typ hat Weltrekorde aufgestellt. Der war richtig, richtig fit und schnell und voll extrem und drüber in jeglicher Hinsicht.
Nun ist jetzt ja Laufsport nicht unbedingt der Sport, mit dem man viel Geld macht, aber hat er dann dadurch nicht irgendwie Sponsoren gefunden oder so? Also war das dann sein ganzes Leben? Das ist jetzt wahrscheinlich auch die Geschichte des Buchs, ne?
Genau, ja. Also nahm alles irgendwie auch so ein tragisches Ende. Kriege ich auch nicht mehr genau hin. Deswegen Buch lesen, dann erfahrt ihr, worum es geht oder wie es ausging. Aber das Problem war, er hat irgendwann einen Sponsoren gefunden. Leider war das eine Brauerei. Und für jemanden, der zu einer sehr starke Suchttendenz hat, ist das vielleicht nicht der beste Sponsor.
So viel oder sein, gerade der beste.
Ja, also kommt drauf auf die Perspektive an. Ja, auf jeden Fall hat er irgendwann tatsächlich einen Sponsor und hat dann während Rennen auch unzählige Dosen Bier getrunken und sich nur von Bier verpflegt. Also so von wegen, wenn man heute sagt, Kohlenhydratgetränke und Gels etc. Al Howie hat das auf Bier gemacht, wenn man so will. Also ja, völlig, völlig krass. Also das ist mir halt im Kopf geblieben.
Okay. Es klingt sehr, sehr außergewöhnlich alles. Der Autor, wer ist das? War das jemand, der ihn gut gekannt hat oder jemand, der
nicht,
das
historisch... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jared Beasley, der hat nicht so richtig viel geschrieben, wenn ich hier bei Amazon schaue. Nee, der dürfte den nicht gekannt haben. Der ist relativ jung. Ich glaube, der hat das recherchiert, fand das interessant, fand den Typen interessant und hat das dann wiedergegeben. Ich glaube, der hat nicht mit ihm gesprochen, hätte sich darauf vorbereiten sollen. Ja, also Al Howie ist auf jeden Fall 2016 gestorben, das Buch ist von 2019.
Okay.
Ja, vielleicht war es dann so nach seinem Tode, dass der Jared Beasley angefangen hat, darüber zu schreiben, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich finde es total lesenswert, weil man wirklich bei jedem Kapitel irgendwie da sitzt und kopfschüttelnd und denkt, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und das ist halt eine wahre Geschichte. Und wer sie ausgedacht, wäre sie völlig unglaubwürdig.
Ja, und ich dachte gerade, es ist auch abgefahren und gut, dass Beasley, so heißt er?
Jared Beasley ist der Autor,
Beasley die Geschichte aufgeschrieben hat. Denn wenn er es nicht gemacht hätte, dann wäre es ja wahrscheinlich einfach vergessen worden und...
Ja, genau. Also so ein bisschen was gibt's über Al Howie, aber auch nicht viel. Also der Buchtitel sagt es ja auch schon, In Search of Al Howie. Ne? Also irgendwie den überhaupt mal wiederfinden, wiederentdecken. Und ich glaube, vielleicht hat er doch mit ihm gesprochen, hat ihn tatsächlich gesucht und dann kurz vor seinem Tod gefunden oder nicht gefunden. Ey, lest das Buch. Ich hätte es auch nochmal lesen sollen an dieser Stelle. Ja, es ist geil, ob ich es jetzt komplett konkret wiedergebe oder nicht. Aber dann kann ich auch nicht zu viel verraten. Das ist, glaube ich,
das ist auch gut, das stimmt. Ja, also werden wir einfach alle das Buch lesen müssen und dann das in einer späteren Folge nochmal
besprechen. Ich werde es jetzt auch nochmal lesen. Ich habe gerade eben geschaut, ich habe es gar nicht mehr... gedruckt. Tatsächlich hatte ich mir das irgendwie von einem Kumpel geliehen. Mhm. Aber ich habe mir irgendwann mal das E-Paper runtergeladen. Also es gibt es wohl auch als E-Paper. Das habe ich gerade eben auf meinem Rechner tatsächlich entdeckt.
Sehr gut.
Kann man auf jeden Fall empfehlen, beziehungsweise ich kann es empfehlen.
Gut.
Darf ich noch ein Buch empfehlen?
Du willst noch eins empfehlen?
Ja, haben alle anderen nur eins empfohlen?
Ja, aber alle anderen wussten auch mehr über ihre Bücher, ehrlich gesagt.
Ach, bin ich an dieser Stelle natürlich schlecht vorbereitet. Nee, dann möchte ich noch ein neues Buch empfehlen an dieser Stelle.
Oh, ich glaube, ich weiß welches.
Ja, natürlich weißt du. Das ist leider auch auf Englisch. Ich lese auch deutsche Bücher, eigentlich deutlich mehr als englischsprachige, aber nun gut. Mein Kumpel Chris Zedleiner kennen ja wahrscheinlich einige, weil er auch schon hier im Podcast aufgetreten ist, weil er hier und da mal im Heft auftaucht. In der Januar-Ausgabe jetzt hat er auch wieder eine Geschichte über seine Erlebnisse bei Sierra Sinai geschrieben. Naja, auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben über sein Western States Endurance Run, wo er 2021 teilgenommen hat. 100-Meilen-Rennen durch Kalifornien.
Es gibt auf jeden Fall auch eine ausführliche Podcast-Folge
genau.
dazu.
Genau, hier war schon ein Podcast.
Welche es war.
Ja, schon ein bisschen her. Die haben wir direkt nach dem Rennen, glaube ich, aufgenommen, so in den Wochen
danach. Ja, ziemlich
zeitnah.
Ich erinnere mich noch, dass da dann vorkam, ich werde noch ein Buch darüber schreiben.
Ja, genau. Und dieses Buch ist jetzt fertig. Also das war auch nochmal so ein kleiner Ultramarathon, das Buchschreiben. Das war ein Riesenprojekt. Ich habe irgendwann relativ zeitnah nach dem Rennen, also ich würde sagen, es war 2-3 Monate nach dem Rennen, hatte er mir so eine erste Version geschickt und mich gefragt, ob ich das Vorwort schreiben mag. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann habe ich das Vorwort geschrieben. Und dann hat es jetzt noch ein Jahr länger gedauert, würde ich sagen, bis dann das finale Buch fertig war. Und in der Zwischenzeit hat es auch 30 Mal umgeworfen, neu geschrieben und das Konzept geändert. Hier und da und jetzt ist es halt fertig. Es ist gedruckt. Die Leute haben es schon gekauft und man kann es auch, glaube ich, als E-Paper bestellen und lesen. Und es ist großartig tatsächlich.
Wie ist denn der Titel? Haben wir das schon gesagt?
Es heißt Run 100.
Okay.
Also Lauf 100.
Warum ist die Entscheidung so ausgefallen, das auf Englisch zu schreiben?
Chris ist Deutscher, kommt aus Bayern, also ist jetzt kein englischsprachiger Muttersprachler. Deutsch ist seine Muttersprache. Aber irgendwie ist es bei ihm im Kopf scheinbar so gepolt, dass er einen Kreativprozess hat, der auf Englisch abläuft.
Ah, okay,
das war schon immer so und wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Er würde sich sehr schwer tun, meinte er, das Buch auf Deutsch zu schreiben, weil ich mit ihm auch darüber gesprochen habe, dass die Möglichkeit besteht, das Buch auch hierzulande rauszubringen. Und dann müsste es natürlich für den deutschen Markt, wäre es besser, wenn es auf Deutsch erscheinen würde. Aber er meinte, da würde er sich schwer tun. Er hat es auf Englisch geschrieben und alles, was er sich aufschreibt, ist eigentlich auf Englisch zuerst mal. Und hatte früher auch eine Band oder mehrere Bands, kommt aus dem Musikbusiness. Und ich glaube, das war auch immer englischsprachig. Und deswegen ist es bei ihm einfach so, alles, was bei ihm so durch den Kopf fließt, ist Englisch. Er findet es besser und leichter, sich in der Sprache auszudrücken.
Okay, spannend. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja. Ich habe eher gemutmaßt, dass irgendwie Western States einfach in den USA ist und es da vielleicht mehr Leute interessiert, dieses Buch zu lesen.
Das ist natürlich ein Vorteil des Ganzen. Er hat natürlich jetzt eine viel größere Zielgruppe. Jetzt kann das Buch auf der ganzen Welt quasi gelesen werden. Deutsch wird ja dann doch von relativ wenigen Menschen nur gelesen und verstanden. Und jetzt hat er halt eine deutlich größere Zielgruppe. Und es gibt ja hierzulande dann doch sehr, sehr viele Menschen, die auch der englischen Sprache mächtig sind. Und es ist auch wirklich sehr, sehr gut verständlich und sehr gut lesbar. Also auch da muss man hier und da mal ein Wort nachschlagen, musste ich auch.
Ja.
Weil er schon sehr gut Englisch spricht und schreibt. Und dann auch mal Wörter kennt, die ich nicht kenne. Aber alles in allem ist es schon.
Das ist ja im Deutschen auch so.
Stimmt, ja. Das Vorwort habe ich übrigens auf Deutsch geschrieben und er hat es übersetzt.
Und ist es umgekehrt geplant, das Buch übersetzen zu lassen und auf Deutsch rauszubringen?
Ich kenne Chris und kann mir nicht vorstellen, dass er das jemals aus der Hand geben würde und irgendwem gibt, der es übersetzt.
Okay, also auf Englisch lesen, Leute.
Ja, also vielleicht macht das irgendwann mal selber auf Deutsch.
Ja,
aber er ist halt so ein Perfektionist und hat so diese Herangehensweise, dass er, glaube ich, jetzt niemandem da vertrauen würde, zu sagen, übersetzt das, was ich hier geschrieben habe, ins Deutsche, ohne dass er es dann nochmal komplett neu schreiben würde, wenn es vor ihm läge.
Okay, verstehe.
Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also tatsächlich 2 Buchempfehlungen auf Englisch. Run 100 von Chris Zedleitner und In Search of Al Howie von Jared Beasley.
Sehr gut. Kommt auf die Liste. Vielen Dank.
Sehr gerne. Das literarische Duo löst sich hiermit auf.
Noch nicht ganz.
Oder schimpfst du jetzt über die Bücher?
Nein.
Du musst meine Kritiken jetzt zerreißen eigentlich.
Nein, sowas mache ich
nicht. Was okay wäre, weil ich nicht vorbereitet bin.
Nein, bitte. Wir sind doch hier im Runner's World Podcast. Und
Runner's World literarischen Quartett.
Ja. Nein, ich wollte noch auf eine andere Ankündigung raus. Du wolltest ja noch den Streak im Januar ankündigen.
Ja,
denn
stimmt.
Das ist ja tatsächlich die letzte Folge im Jahr 2023.
Oh, wir schließen das Jahr hiermit ab?
Also noch nicht richtig, aber es ist eben die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Und da dann die nächste erst wieder im Januar kommt, ist das dann ja schon zu spät, um nochmal dran zu erinnern, dass wir wieder unseren Januar-Streak starten, natürlich.
Ja, zum 8. Mal?
Das weiß ich nicht, da bin ich schlecht vorbereitet.
Ja, ich müsste es ja wissen. Warte, ich schau mal kurz nach und in der Zeit versuche ich schon mal zu erzählen, was der Runner's World Januar-Streak denn ist. Also, wir machen das seit ein paar Jahren, den Januar-Streak, und es geht darum, dass man im Januar jeden Tag läuft, 31 Tage am Stück. Man startet am 1. des Jahres und das zieht sich dann halt bis zum 31. Und beim Streaklaufen ist die Regel so, dass es darum geht, eine Meile zu schaffen, also 1,609 Kilometer ganz offiziell.
Ist gar nicht so furchtbar weit.
Das ist gar nicht so furchtbar weit und es ist auch eher so darum, dass man halt Motivation findet, eine Routine findet, sich das als Ziel setzt. Und als wir das vor, jetzt habe ich es immer noch nicht gefunden, weil wir damit angefangen haben.
Hier. Kurz Pause machen.
Nein, das läuft jetzt hier so weiter. Ihr müsst jetzt zum 7. Mal machen wir es dann im nächsten Jahr. Also 2024 findet der Januar-Streak zum 7. Mal statt. Das ist schon ziemlich lange, ist auch eine Serie.
Ja,
genau.
Weißt du, wie viele Streaks ich mitgemacht habe?
Nee.
Also geschafft habe ich keinen.
Keinen?
Ja, könnte ich jetzt eigentlich mal, ne?
Ich muss überlegen, vielleicht habe ich, also ich habe bei, nee, ich glaube, ich habe einmal bewusst nicht mitgemacht. Einmal habe ich mich verletzt und einmal war ich krank. Also ich habe es auch nicht jedes Mal geschafft.
Das passiert schon schnell.
Genau, also es ist jetzt schon eine Herausforderung, jeden Tag laufen zu gehen. Das machen ja auch die allerwenigsten, die hier zuhören. Also die meisten Leute, die laufen zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Das ist so der Schnitt, glaube ich, unserer Leserinnen und Leser. Und jetzt geht es eben darum, bei dem Streak zu sagen, okay, jeden Tag Laufschuhe schnüren, jeden Tag raus, gerade jetzt dann in der dunklen Jahreszeit. Und es geht nur um die Meile. Also es ist jetzt nicht darum, dass man jeden Tag dann 10 Kilometer läuft und irgendwie sein Laufpensum verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, wo natürlich dann auch eine Verletzungsgefahr bestehen würde, sondern es geht einfach darum, eine Routine zu entwickeln, Ziel zu haben und irgendwie dadurch neue Energie, neue Motivation zu erlangen. Und ich weiß noch, als wir das damals gestartet haben, also wir waren uns sehr unsicher, ob das funktioniert oder nicht, wie das angenommen wird, ob die Leute sagen, hey, ist mir zu krass oder ist mir zu luschi. Also weil es ja auch nur darum geht, eine Meile zu laufen. Und ich habe auch gedacht, dann nehmen irgendwie nur die Leute daran teil, die eh schon total ambitioniert laufen und irgendwie 5, 6, 7 Mal die Woche die Laufschuhe schnüren. Und das hat sich dann aber so ergeben, dass es gerade eher die Leute sind, die 2, 3 Mal in der Woche laufen oder sogar eher mit dem Laufen anfangen, die dann gesagt haben, okay, krass, da habe ich was, wo ich mich dran irgendwie, wo ich sehe, was ich da wirklich mache, wie der Fortschritt ist, ein klares Ziel, jeden Tag raus. Viele so ein richtiger Motivationsbooster irgendwie.
Ja, das Wort hatte ich auch im Kopf.
Und das fand ich halt erstaunlich und finde ich heute noch erstaunlich. Und Jahr für Jahr haben halt mehr Leute daran teilgenommen. Und das ist wirklich so ein Ding geworden. Also für uns ist es halt ein festes Projekt, eine feste Challenge. Und daher ist auch klar, dass wir das jetzt dann im nächsten Jahr wieder machen.
Und es ist ja auch sehr einfach mitzumachen. Man muss es ja nicht irgendwo offiziell tracken, sondern es ist echt nur für einen selbst. Und wenn man bescheißt, dann bescheißt man auch nur sich selbst.
So. Genau, man ist niemandem Rechenschaft schuldig. Also wir haben das Ganze auch nochmal auf unserer Webseite erklärt, runnersworld.de/challenge beziehungsweise runnersworld.de/RW-Januar-Streak. Da findet man alle Regeln. Da wird also nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Auch ein bisschen Historie zum Thema Streak Running, weil es gibt ja durchaus Leute, die das nicht nur im Januar 31 Tage machen, sondern wirklich seit Jahren. Und es gibt auch einen absurden Weltrekord von Ron Hill. Ich glaube, der wurde aber inzwischen gebrochen. Das steht dann auf der Webseite.
Ja, gut.
Also mehrere Jahrzehnte am Stück. Das war dann teilweise ein bisschen drüber, weil der natürlich dann auch nach wirklich Operationen gelaufen ist, nach schwerwiegenden Verletzungen und so. Also dieses Thema Streakrunning ist so ein Trend in den letzten Jahren. Das machen sehr, sehr viele und es gibt auch eine Streakrunning-Vereinigung. Und manche Leute machen es dann halt ein bisschen, ja, zu ambitioniert ist das falsche Wort, sondern zu, ja, also es wird ihr Leben, das bestimmt ihr Leben und die, unter keinen Umständen wollen sie, dass dieser Streak unterbrochen wird.
Da sind wir dann vielleicht wieder beim Thema Sucht.
Dann sind wir dann beim Thema Sucht und das wollen wir natürlich nicht. Aber ich und ich glaube, wir alle sind davon überzeugt, dass 31 Tage am Stück niemandem schaden, vor allen Dingen, wenn es dann wirklich darum geht, nur eine Meile laufen. Also da muss man sich ja im Zweifel noch nicht mal für umziehen. Also das kann man im Zweifel sogar in Jeans machen. Ja. Auf dem Weg morgens zur Bahn. Genau, ja. dann nimmt man einen großen Umweg und läuft 10 Minuten oder wie lange man auch immer für eine Meile braucht, 12. Und macht ganz, ganz langsam. Und das ist ja dann keine große Belastung. Also es muss jetzt kein Training sein. Man sollte da jetzt nicht jeden Tag irgendwie natürlich einen Marathon laufen oder so. Aber so diese Routine und so und dann, ja, keine Ahnung. Also manche sind dann halt dran geblieben. Haben vielleicht aufgehört, jeden Tag zu laufen, aber haben dann so festgestellt, krass, also wenn ich im Januar bei dem Kackwetter und bei der Dunkelheit und der Kälte jeden Tag laufen kann, dann kann ich das auch irgendwie den Rest des Jahres 2-3 Mal die Woche so. Und ja, für uns ist es einfach total cool zu sehen, wie viele Leute da mitmachen, wer da mitmacht, aus welchem Antrieb sie mitmachen. Und wir teilen ja dann auch immer die Stories und wir kriegen nie so viele Story-Markierungen wie zu dieser Zeit. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe damals damit gerechnet, dass da irgendwie so 3 Leute mitmachen im ersten Jahr und ich glaube, inzwischen machen da auf jeden Fall über 1.000 Leute safe mit.
Ja, das sind echt viele Leute, wenn man die sich mal so zusammengestellt irgendwo auf einem Platz vorstellt.
Genau, und es werden Jahr und Jahr mehr und ich weiß jetzt, im November bekam ich die erste Nachricht bei Instagram, mach dir wieder den Streak und ich will mitmachen und ja, genau. Also die Leute fiebern dem Ganzen schon entgegen.
Du auch,
und
Henning?
Ich auch tatsächlich, also ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe, aber ich bin halt auch jemand, der sobald er irgendwie merkt, okay, ich bin verletzt, ich habe was, wo eine Laufpause besser wäre oder ich bin krank, dann laufe ich halt nicht. Also da
ist ja eigentlich auch vernünftig.
Ich bin da sehr vernünftig und der Streak bedeutet mir dann doch nicht so viel wie manch anderen Leuten. Ja, aber wenn man natürlich irgendwie eine Schnupfnase hat, dann kann man ruhig laufen. Also es gibt ja immer so die Regel, wenn man kein Fieber hat und es irgendwie alles oberhalb des Halses ist, so die Erkältungs- und Schnupfensymptome, dann kann man auch ein bisschen langsam joggen und darum geht's ja. Einfach raus, Bewegung, Motivation tanken, das Ganze mit anderen teilen, im Zweifel irgendwie dranbleiben. Das machen wir auch diesen Januar wieder. Ich freue mich. Du machst mit?
Ja, vielleicht mache ich mal mit.
Schaffst du es diesmal?
Wenn ich mitmache, dann schaffe ich es auch. Sag ich jetzt mal.
Ja, es ist übrigens nicht so, dass hier die Kollegen und Kolleginnen gezwungen werden.
Ich habe tatsächlich auch einfach ein paar Jahre nicht mitgemacht, weil ich, das ist so ein Motivationsding bei mir. Ich mag gerne laufen, aber ich möchte es nicht müssen.
Nicht gezwungen werden,
das ist so ein Psychodreh.
Ja, vielleicht. Bei manchen funktioniert es genau andersrum.
Ja,
so,
genau. Ne?
Also die brauchen da irgendwie so ein Ziel und das ist ja auch absehbar. 31 Tage ist halt total absehbar. Wir haben ja auch diesen coolen Kalender, den man so abhaken kann, den ich irgendwann auch mal, ich glaube im ersten Jahr habe ich den auch direkt mir ausgedacht und hochgeladen und ich dachte, okay, dann haken die Leute das ab und dann gab es halt welche, die Kilometer eingetragen haben. Also da gab es dann auch welche, die zeigen wollten, okay, ich mache das nicht nur jeden Tag, sondern ich laufe dann auch so, noch so und so weit. Also
ja, man kann das ja auch so ein bisschen für sich gestalten.
Ja, aber genau, und es ist halt das Coole, es ist so eine Challenge, wo wirklich jeder irgendwie dran teilnehmen kann. Ne? Also es gibt ja Challenges, wo man sagt, okay, da muss man ein bestimmtes läuferisches Niveau für haben oder eine gewisse Fitness einfach mitbringen. Aber das kann meiner Meinung nach jeder, der 2 gesunde Beine hat, kann 1 Meile am Tag ganz, 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 ganz langsam laufen. Bin ich sicher. Das ist ja, als wenn man mit dem Hund spazieren würde oder auf dem Weg zum Zigarettenautomat oder was weiß ich.
Also ganz einfach.
Genau. Gehe ich jetzt Zigaretten holen? Nein, tue ich nicht.
Zurück an den Schreibtisch. Danke, Henning.
Tschüss, Ela.
Das war sie tatsächlich, die letzte Podcast-Folge in 2023 vom Runner's World Podcast. Aber nicht verzagen, im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Nach einer kleinen Winterpause sind wir dann im Januar wieder zurück.
was gegen das eventuelle Verpassen der nächsten Folge hilft? Na klar, abonniert unseren Podcast sehr gerne, dann verpasst ihr es eben auf keinen Fall, wenn die neue Folge erscheint. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und wünschen euch jetzt noch ein schönes restliches Jahr 2023, einen guten Start ins neue Laufjahr 2024. Und ihr wisst ja, damit beginnt dann eben auch der Januar-Streak. Macht mit!